Ich finde, eine heteronormative Kleinfamilie, so sie denn gut funktioniert und alle Beteiligten damit zufrieden sind, das ist ein wunderbarer Weg. Die Co-Elternschaft ist aber eine sehr valide Alternative und ich würde mir wünschen, dass gerade junge Frauen einfach dieses Konzept kennen würden, weil wenn ich Alternativen habe, dann muss ich auch nicht so viele Kompromisse vielleicht eingehen.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Jennifer Suthold zu Gast. Jennifer ist psychologische Beraterin, Mediatorin und Expertin für Co-Elternschaft. Auf ihrer Informationsplattform planningmatilda.com unterstützt sie Menschen auf ihrem Weg zum Wunschkind und teilt ihr Wissen rund um alternative Familienmodelle. Seit 2016 lebt Jennifer selbst in einer Co-Elternschaft, also in einem Modell, bei dem zwei Menschen gemeinsam ein Kind bekommen und großziehen, ohne ein Liebespaar zu sein. Klingt für manche vielleicht ungewöhnlich, ist aber für immer mehr Menschen gelebte Realität. Mit Jennifer spreche ich darüber, wie man ein passendes Co-Elternteil finden kann, welche Absprachen das Fundament einer guten Co-Elternschaft bilden und welche rechtlichen und finanziellen Aspekte dabei wichtig sind. Wir gehen außerdem darauf ein, wie der Weg zur Schwangerschaft aussehen kann und wie sich der gemeinsame Umgang mit dem Kind im Alltag gestaltet. Jennifer erzählt dabei auch sehr offen von ihrem eigenen Weg. Dabei wird deutlich, dass Co-Elternschaft nicht einfach Plan B ist, sondern für viele Menschen eine echte Alternative mit eigenen Herausforderungen, aber auch mit vielen Vorteilen. Für mich war dieses Gespräch auf jeden Fall sehr inspirierend, weil es zeigt, wie vielfältig und flexibel Familie sein kann, wenn man bereit ist, alte Bilder loszulassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Jennifer, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo Tino, wie geht's dir?
Sehr gut, wie steht's dir?
Ja, ich kann mich nicht beschweren.
Sehr gut, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und dass wir heute über Co-Elternschaft sprechen. Wie würdest du den Begriff definieren für alle, die davon noch nie was gehört haben?
Also die Definition von Co-Elternschaft lautet ungefähr so: zwei oder mehr Personen entscheiden sich gemeinsam ein Kind durchs Leben zu begleiten, ohne miteinander in einer romantischen Beziehung zu sein. Das ist so die grundsätzliche Definition. Jetzt ändert sich das in der letzten Zeit noch mal so ein bisschen, dass vermehrt auch Personen in einer romantischen Partnerschaft sich für ein Kind in Co-Elternschaft mit einer anderen Person als dem romantischen Partner entscheiden oder Partnerin.
Na? Spannend. Was denkst du, warum so viele Menschen oder immer mehr Menschen sich alternative Familienmodelle aussuchen?
Also ich glaube, es gibt so zwei Gründe. Der erste ist die Not quasi. Es hat für mich nicht geklappt mit der heteronormativen Kleinfamilie, ne? Mutter, Vater, Kind. Dazu brauche ich ja eben PartnerInnen, um das leben zu können. Und wenn das nicht funktioniert, war es früher so, dass dann eben nicht die Möglichkeit bestand, ein Kind zu bekommen oder auf so nicht so schönen Wegen wie ein One-Night-Stand zum Beispiel, im Falle der Frau. Aber mittlerweile gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt nicht krampfhaft einen Partner suchen und vielleicht, oder eine Partnerin, und vielleicht auch eine Person nehmen, die ich vielleicht hätte ich diesen starken Kinderwunsch nicht genommen hätte. Ja, ich kann jetzt mittlerweile sagen, hey, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Co-Elternschaft, es gibt die Solomutterschaft. Ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten, wie man den Kinderwunsch auch ohne romantische PartnerInnen erfüllen kann. Also es gibt einfach die Möglichkeit. Ja, und nur weil kein PartnerInnen Modell möglich war, muss man den Kinderwunsch nicht aufgeben.
Du machst auch viele Beratungen zu dem Thema. Wie würdest du das so beschreiben? Wie hat sich die Resonanz verändert über die letzten Jahre? Ist es stärker geworden?
Ja, definitiv. Ich glaube, es werden immer mehr Leute, definitiv. Wie viel kann ich dir jetzt nicht sagen, aber also meine Beratungen werden immer mehr, weil, glaube ich, die Sache auch bekannter wird, Ne? Es ist jetzt also nicht mehr so, hu, 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 was machen die da, sondern es ist einfach, es kommt so ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft auch an, ne? Ja. So dass auch Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, vielleicht schon mal von einer Co-Elternschaft oder einer Solomutterschaft gehört haben. Das heißt, es sind auch einfach mehr Informationen da. Als ich angefangen habe, also als ich mich für den Weg der Co-Elternschaft entschieden habe, ich wusste gar nicht, was das ist. Hm. Na, das hat mir eine Kollegin gebracht und sagte so, guck mal, wir machen das so und so. Und da habe ich gedacht, ach cool, das mache ich auch. Aber Informationen hatte ich dazu gar nicht wirklich. Ich habe es halt einfach gemacht. Ne? Ja. Und mittlerweile hast du halt Blogs, du hast Familyship zum Beispiel, die Suchplattform, die sehr präsent auch ist. Sobald man irgendwie das mal gehört hat und anfängt, Co-Elternschaft zu googeln, gibt es mittlerweile richtig gute Ergebnisse auch. Hm. Ne? Ich glaube, das ist schon einer der Gründe auch.
Ja, trotzdem halten natürlich super viele noch an diesem klassischen Bild fest. Was denkst du, warum das so ist?
Weil wir so sozialisiert sind. Na, wir alle wachsen mit diesem Bild auf. Also ich glaube, so meine Generation, ne, ich bin ein alter Millennial mit fast 45, es gab gar nichts anderes. Hm. Na, also die, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann es mir jemals in den Sinn gekommen ist, dass es auch möglich wäre, zum Beispiel für mich mit einer Frau zusammen zu sein, wenn ich das wollen würde.
Ja.
Ja, das ist mir eigentlich erst Anfang 20 gekommen, als ich angefangen habe zu arbeiten, weil ich da sehr viel mit queeren Menschen in Kontakt gekommen bin. Aber vorher gab es das gar nicht. Ne? Das heißt, wir kriegen alle ein Bild in unseren Kopf gesetzt und danach arbeiten wir ja auch. Ne? Und das ist normalerweise Mutter, Vater, Kind. Ja? Ein Haus noch, ein Hund, vielleicht auch zwei Kinder, so. Ne? Ein weißen Gartenzaun noch. So, das ist also dieses klassische Bild, was wir alle haben. Und das ist auch okay, das zu haben. Das ist ja ein schönes Modell, wenn es denn funktioniert. Ja. Mittlerweile kommt eine junge Generation nach. Eine jüngere Generation, was ist das? Gen Z wahrscheinlich, ne? So Anfang 20. Und da sind ganz viele Leute dabei, die kommen jetzt schon zu mir mit Anfang 20 und sagen, hey, ich möchte erstmal, bevor ich mich überhaupt für eine Art von Beziehung entscheide, erstmal gucken, wie könnte ich denn meinen Kinderwunsch umsetzen? Weil ich weiß noch gar nicht, möchte ich in einer heterosexuellen oder einer homosexuellen Beziehung leben? Möchte ich poly leben? Möchte ich alleine sein? Das weiß ich noch gar nicht. Jetzt gucke ich mal, wie ich das mit dem Kinderwunsch umsetzen könnte, welches Modell da ist. Und dann entscheide ich mich. Und ich finde das, ich bin da wahnsinnig neidisch, muss ich sagen, weil das diese Offenheit von Anfang an, dieses gar nicht festgelegt sein auf irgendein Modell. Ich finde das für die Personen, die das können und die das so vorgelebt bekommen haben, wahnsinnig schön, weil einfach damit viel mehr Möglichkeiten auch aufgehen. Ne? Und es auch einfach nicht vorgeschrieben normal ist, Mutter, Vater, Kind, sondern es darf einfach alles sein und alles ist möglich. Und ich finde das ganz toll.
Ja,
und gleichzeitig sind die meisten,
Nee, mach ruhig.
Die meisten sind anders sozialisiert. Na? Und dann habe ich dieses Bild im Kopf, der Traumprinz auf dem Pony, wo ist er denn? Ja, und mein Haus und so. Und dann muss ich mich davon erstmal lösen. Weil wenn das mein Bild von mir, wir haben ja so alle so ein Bild von uns, vage, wie unsere Zukunft irgendwie aussehen wird. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mich von diesem Bild erstmal lösen. Na, und wenn das Familienbild, das in meinem eigenen Kopf ist, vielleicht auch, weil ich aus einer sehr schönen Kleinfamilie komme oder aus einer dysfunktionalen Kleinfamilie und es jetzt besser machen will. Ne? So, das Spektrum ist auch riesig. Aber ja, dieses Bild loszulassen, das braucht Zeit. Ne? Das darf auch betrauert werden. Das darf auch richtig blöd gefunden werden. Ne? Dem darf man auch Raum geben
können. Ja. Du sprichst da voll die wichtige Sache an, so dass man natürlich auch so diesen Kinderwunsch vom PartnerInnenwunsch trennen muss irgendwie. Ne? Also ich glaube auch, dass man da auch einfach mehr sein Glück finden kann und das spielt natürlich auch eine essentielle Rolle bei dem ganzen Thema Co-Elternschaft dann. Du hast gerade schon deine persönliche Geschichte so ein bisschen angerissen. Wie du zum Thema gekommen bist, hast du auch schon gesagt, eine Kollegin ist auf dich zugekommen. Vielleicht magst du das noch so ein bisschen ausführen, wie es dann auch dazu gekommen ist. Wer war das und wie war das erste Treffen? Vielleicht magst du uns da so ein bisschen abholen.
Ja, das kann ich machen. Also ich war 34 und mit einem sehr netten Partner zusammen, der sich dann gegen Kinder entschieden hat oder gegen Kinder mit mir entschieden hat und das auch transparent gemacht hat, sehr fair. Ne? Also ich bin nicht hingehalten worden und habe dann aber auch gesagt, okay, ich beende jetzt diese Beziehung, obwohl es eine gute Beziehung war, habe ich die beendet. Und war dann adäquat unglücklich, so, ne, mit fast 35 und war dann auf dem Weg in die Solomutterschaft. Ne, hatte mir das schon überlegt, wie mache ich das mit einem Spender und so. Und habe dann eine Kollegin getroffen, der ich das erzählt habe, was ich vorhabe. Und die sagte, ach, guck mal, ich mache das so und so. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Ne? Das ist, die Kollegin ist lesbisch und der Vater ist schwul. Und die haben gemeinsam ein Kind und erziehen das gemeinsam. Ne? Und ich habe damals als Flugbegleiterin gearbeitet, was ja bedeutet, dass man immer wieder mal aus dem Land raus ist. Also klar war, ich brauche auf jeden Fall eine gute Kinderbetreuung, einen guten Plan für die Kinderbetreuung. Und da kam mir natürlich die Co-Elternschaft ganz recht. Na, und die Kollegin meinte dann auch gerade so, ah ja, guck mal, ich habe einen Freund, der ist auch Kollege von uns, frag den doch mal, der will unbedingt ein Kind haben. Da habe ich gedacht, das kostet ja nichts, na, so. Und hab den angeschrieben und habe mich dann auch mit ihm getroffen und wir wollten eigentlich nur mal kurz einen Kaffee trinken gehen, um uns so ein bisschen zu beschnuppern und so ein bisschen mal zu gucken, wie geht das denn und so, und sind dann aber direkt eingestiegen und haben, glaube ich, uns 6 Stunden lang unterhalten über die Sache und haben dann gesagt, ja, okay, das scheint hier alles ganz gut so grundsätzlich zu klappen, ne? Also auch völlig idiotisch, möchte ich nochmal dazu sagen, ja, und bitte, alle dürfen sich ordentlich kennenlernen. Wir haben das damals nicht gemacht. Wir haben uns 6 Monate ungefähr kennengelernt. Mit der Erfahrung, die ich jetzt aus 5 Jahren Beratung habe, möchte ich davon dringend abraten. Ich habe Glück gehabt. Ich kenne andere Geschichten, wo es nicht so glimpflich ausgegangen ist. Deshalb bitte immer länger kennenlernen, bitte besser machen als ich. Aber wir haben so einen Freiflug gemacht. Wir hatten keine Role Models. Wir haben es halt einfach gemacht. Ne? Wir haben versucht, uns über alles zu unterhalten, was sich nicht Eltern vorstellen können, was Eltern bevorsteht an Situationen, an Entscheidungen, und haben dann in diesen 6 Monaten ungefähr bis zum Schulkind versucht, das alles zu planen.
Ja, super spannend. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was würdest du den Leuten raten? Wo kann man sich am besten jemanden finden? Also du, wenn jemand keine Kollegin hat, die gerade jemand im Petto hat, was würdest du raten?
Also ich würde immer zuerst in den eigenen Freundeskreis gehen und in den erweiterten Freundeskreis. Also einfach mal so diese Idee streuen, was ich so vorhabe, und das in meinem Freundeskreis streuen, weil vielleicht kenne ich niemanden. Ja, so ganz klassisch ist so der schwule Kumpel. Ne? Mhm. So. Aber vielleicht kenne ich niemanden, aber meine Freundin hat einen Bekannten, wo sie weiß, da ist ein Kinderwunsch da, ne? Und dann geht das so in den zweiten Freundeskreis quasi, dass es einfach Personen sind, die vorausgewählt sind auf irgendeine Art. Mhm. Ja? Und auch sich in meinem Dunstkreis bewegen. Ne? Weil ich in Berlin ist alles möglich. In Südbayern auf dem Dorf wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Ja, so. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und wenn im Internet gesucht wird, dann würde ich immer empfehlen, eine Plattform zu nehmen, die auch eine Bezahlschranke hat. Ne? Wie zum Beispiel FamilyShip. Ich arbeite allerdings auch für FamilyShip, ne, oder mit denen zusammen. Ich bin eine der Expertinnen dort. Das ist so eine Plattform, wo einfach auch so viel Sicherheit, wie gewährt werden kann, auch gewährt wird. Ich persönlich kenne Frauen, hauptsächlich Frauen, die auch über Internetforen zum Beispiel wie Facebook oder sowas jemanden gefunden haben. Allerdings ist auch bei in diesem, also Co-Elternschaft und die private Samenspende, die sind dann schnell in einem Forum, und sobald auf irgendeine Art Geschlechtsverkehr im Raum steht, kann es halt auch schnell fischig werden. Da muss man sehr aufpassen. Ne? So. Und es gibt auch Leute, die böse Absichten haben oder einfach Sachen versprechen, die sie gar nicht vorhaben zu halten. Mhm. Und ich rate da sehr, sehr zur Vorsicht. Ne? Auch wenn jetzt irgendwelche anderen Foren benutzt werden oder Seiten benutzt werden, dann bitte immer gucken, wer steht im Impressum, wer steht hinter dieser Seite. Ne? Es gibt auch Seiten, die zum Beispiel ausschließlich von einem Spender geführt werden und die Person beantwortet dann auch alle Anfragen von Frauen selber. Na, so, und es ist, da sind dann ganz viele Profile und hinten dran steht nur eine einzige Person.
Verrückt, ja, krass, was alles gibt, ja, genau. Gute Punkte. Wenn man dann jemanden gefunden hat, du hast gerade schon auch so ein bisschen angerissen, dass du dich natürlich auch mit ihm zusammengesetzt hast und Absprachen in einer gewissen Hinsicht getroffen hast. Was für Absprachen gehören denn zu einem guten Fundament?
Viele, auf jeden Fall. Also, man sollte sich natürlich grundsätzlich einig sein. So, ich sage immer meinen KlientInnen, fangt bei euren eigenen Werten an. Was stelle ich mir selber vor? Was möchte ich, was jemand mitbringt? Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, so diese ganz Basiswerte. Was brauche ich da? Und dann geht man höher, was stelle ich mir für einen Elternteil vor? Was für ein Elternteil möchte ich eigentlich sein? Wie stelle ich mir das denn vor? Kann man das, oder ist es wirklich planbar? Absolut nicht. Ja. Elternschaft ist ein wilder Ritt durch die Nacht, ja, wo man rechts und links so ein bisschen steuern kann. Aber im Vorhinein planbar ist das nicht. Je mehr Sachen aber abgesprochen werden, wie von Betreuungsverteilung, ne, die kann ja in der Co-Elternschaft groß sein. Eine Co-Elternschaft ist ein ganz großes Spektrum von wir wohnen zusammen in einer WG, wie eine ganz normale Familie, in Anführungszeichen, über wir treffen uns zweimal die Woche, über so diese klassische Verteilung jedes zweite Wochenende und donnerstags ist das Kind beim anderen Elternteil, bis zu das Kind kennt den Vater als Vater und trifft sich mit dem einmal im Monat. Da sind wir so in der, das nennt sich Onkelfunktion. Ja, wo der Vater zwar bekannt ist, aber wenig beteiligt ist. Also es ist ein riesengroßes Spektrum und es ist alles möglich. Es muss nur für alle Beteiligten in Ordnung sein. Ne? So, und dann die finanzielle Verteilung, dann die Organisation. Also es sind wirklich viele Sachen, die besprochen werden dürfen. Ne? Und auch rechtliches, Sorgerecht, Umgangsrecht, wie wollen wir den Unterhalt verteilen? Ne? Soll der Vater in der Geburtsurkunde drin sein? Wie stelle ich mir das alles vor? Auch medizinische Fragen. Also es ist ein riesiger Katalog, ja, den die Leute sehr gerne abarbeiten dürfen. Ja, nur mal so zum Vergleich. Ich habe ein Produkt dazu, ein Workbook, das man von Anfang bis Ende quasi von der eigenen Vorbereitung bis zur Unterschrift einer Vereinbarung, wo alle Sachen drin sind, dann hat man so ein eigenes Handbuch der Elternschaft erstellt. Das ist ein gutes Fundament. Das hat 159 DIN A4 Seiten.
So, ja, krass. Na?
Also das ist, diese Vorbereitung, die darf sehr intensiv sein. Denn wenn es eine Person aus dem Internet ist, gibt mir das natürlich gut die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Und diese ganzen Verhandlungen, dabei geht es gar nicht darum, das Leben des Kindes bis zum 18. Geburtstag zu planen, das geht nicht. Mhm. Ja, so, das wissen wir alle, wenn Kinder kommen, wird das ganze Leben einmal auf links gezogen und dann kann man nochmal von vorne anfangen. Aber grundsätzliche Sachen sollten immer gut besprochen sein, dass da keine Überraschungen kommen. Ja. Und schriftlich festhalten bitte, damit während des ganzen Prozesses alle immer wissen, was eigentlich ausgemacht war. Und wenn ich es schaffe, ein gemeinsames Handbuch für die Elternschaft im Vorhinein zu erstellen und mich zu einigen, wie lassen wir denn unser Kind impfen? Soll das auf die Regelschule oder auf die Waldorfschule, so kleine Sachen? Was machen wir an Weihnachten? Wie feiern wir den Geburtstag des Kindes? Ja, so. Wenn das alles einmal geschafft wurde, zu einem Konsens und zu einer Lösung zu finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn alle meine Pläne zu Staub zerfallen, ich die Möglichkeit habe und wir das gemeinsam schaffen, nochmal eine Lösung zu finden oder eine besser funktionierende Lösung zu finden.
Ja? Also du sagst, es ist schon sinnig, so eine Art Vertrag aufzusetzen, wo auch beide dann unterschreiben?
Genau, das ist dann ein Privatvertrag oder eine Vereinbarung. Da kann ich alles reinschreiben, was ich möchte. Ja? Und gleichzeitig ist es in Deutschland, ist die Elternschaft gesetzlich geregelt. Ne? Da fängst du im bürgerlichen Gesetzbuch an, bei Paragraph 1590 oder sowas. Und da ist das dann alles genau geregelt. Und ich kann natürlich mit meinem Co-Elternteil alles beschließen. Wenn es aber hart auf hart kommt und wir vor Gericht landen zum Beispiel, dann gelten die Rechte des Kindes. Ne? Natürlich können wir zum Beispiel ausmachen, okay, der Vater hat sehr wenig Beteiligung, der zahlt keinen Unterhalt. Ja? Unterhalt ist aber ein Recht des Kindes, nicht der Mutter. Ja? Es ist eine Pflicht der Elternteile, meistens ein Elternteil finanziell und einer mit Betreuung, gibt das rein. Und wenn wir uns als Eltern dagegen entscheiden, dann ist das so lange gut, bis das Kind zum Beispiel sagt, finde ich aber nicht gut. Ne? Es wird ein dreijähriges Kind nicht sagen, aber ein 14-jähriges Kind vielleicht schon. Ne? Und darüber sollten sich alle Beteiligten auf jeden Fall im Klaren sein. Es ist auch immer gut, eine rechtliche Beratung noch zu machen, ne? Damit wirklich allen klar ist, was für eine Verantwortung es ist, ein Kind zu bekommen, wie man auch aneinander gebunden wird als Elternteile und wie die rechtliche Situation ist. Das ist ganz vielen gar nicht bewusst,
ja,
wie eng das geregelt ist und wie viele Rechte ein Kind hat.
Ne? Ja, spannend. Sagen wir jetzt mal, alle Absprachen sind getroffen, alles super, wir haben uns lang genug kennengelernt. Jetzt geht es darum, schwanger zu werden. Wie läuft denn das ab?
Also diese Entscheidung bleibt den Co-Eltern überlassen. Ich persönlich rate immer von Geschlechtsverkehr ab, weil es einfach eine Freundschaft auch überfrachten kann und es nicht sein muss, weil es die Heiminsemination gibt.
Mhm.
Ja, das ist der simulierte Geschlechtsverkehr, also mit Becher und Spritze funktioniert das relativ einfach. Ne? Es ist kostengünstig, weil das teure Produkt, nämlich das Sperma, ja kostenfrei zur Verfügung steht. Ne?
Okay, ja.
Dann wird es in so einen Urinbecher, kommt es rein, wird auf die Spritze gezogen, wird dahin transportiert, wo es hin soll, und das funktioniert zuverlässig.
Okay.
Ja, so, die Wahrscheinlichkeiten sind ähnlich gelagert wie beim Geschlechtsverkehr. Und man muss sich da auch ganz wenig Sorgen machen, dass man da was falsch machen kann. Kein Penis sieht, was er da macht und zielt genau irgendwo hin. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen, sondern da darf man ganz entspannt die Spritze benutzen und als Beste hofft, kann man sich noch kurz hinlegen und warten. Und dann funktioniert das zuverlässig, es sei denn, es gibt medizinische Gelegenheiten.
Wie viele Versuche hat das bei dir gebraucht?
Wir haben tatsächlich nur einen einzigen richtigen Versuch gebraucht.
Echt?
Ja.
Ach,
ja.
Krass.
Und wie so habe ich auch geguckt.
Nee, ich wollte gerade fragen, wie hat sich das angefühlt, dass es dann auf einmal dann doch so schnell ging?
Naja, das war natürlich überhaupt nicht geplant. So, ich hatte mich gut belesen und war ja schon spektakuläre 35 Jahre alt, ne, wo man schon sagt, okay, da kann es bis zu einem Jahr dauern, bis man schwanger wird.
Ja.
Und dann haben wir das einfach gesagt, okay, dann wir fangen jetzt einfach mal an, einfach, dass wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Und dann haben wir einen Trockenversuch gemacht, wo klar war, hier ist kein Eisprung, aber wir gucken einfach mal, wie sich das für alle Beteiligten anfühlt, weil es muss ja auch, der Becher muss befüllt werden und dann muss man die Sache handeln. Also wir haben es einmal so trocken versucht und dann beim nächsten Eisprung mit Ovulationstest und allem drum und dran, ganz geplant. Und da hat es tatsächlich dann auch direkt geklappt. Da waren wir beide so, oh, okay.
Ja.
Okay, ne, so. Ja.
Aber toll, mein Gott, so darf es ja auch sein. Ich meine, das ist ja ein absolutes Wunschkind, von daher ist er perfekt.
Absolut.
Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen mit der ganzen Thematik? Also ich meine, das ist für viele, glaube ich, auch so ein bisschen Bauchschmerzthema. Wie war das bei dir?
Also mein mein Umfeld ist relativ offen und von mir auch Kummer gewöhnt am Ende des Tages. Also die wussten, Jennifer macht alles immer ein bisschen anders. Meine Mutter hat kurz gezuckt, weil sie sich das nicht vorstellen konnte, ob ich mir zu viel zumute. Dann war ich aber auch direkt schwanger und am Ende des Tages, ne, stand dann ein Enkelkind im Raum und dann war schon auch alles gut. Und ich glaube, mittlerweile ist meine Mutter eigentlich der größte Fan meines Konzeptes, weil sie halt sieht, wie einfach am Ende des Tages das auch ist. Ne? Mhm. So, es gibt ganz wenig emotionale Belastungen, die eben nach einer Trennung dann da sind. Ne? Und für mich ist es immer noch ein super Modell. Ich kann es mir auch anders mittlerweile gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und ja, ansonsten, ich hatte ganz, ganz wenige negative Reaktionen. Ich war ja aber auch dadurch, dass ich mich also an dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, habe ich meinen Blog damals angefangen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr damit auseinandergesetzt und ich konnte das sehr schnell, sehr gut diskutieren. Also ich hatte alle Punkte quasi schon vorliegen, so wie ich jetzt das dir erzähle. Ja, ja, konnte ich den Leuten sehr gut beschreiben, was hier passiert und sowas. Und ich hatte wenig Backlash. Ne? Manchmal sind noch mal Leute so, oh mein Gott, aber dann machst du das ja alles alleine. Und erstens bin ich ja nicht alleine, obwohl wir eine sehr unterschiedliche Verteilung haben. Also das Kind ist ungefähr 80% bei mir. Trotzdem bin ich nicht alleine und ich war geplant alleine. Das ist ein Riesenunterschied.
Das stimmt.
Ja. Ja. Genau, da ist man mental ganz anders drauf vorbereitet, als wenn eine Trennung jetzt auf einmal passiert, was überhaupt nicht mein Plan war. Und ich jetzt nicht nur mit emotional die Trennung verarbeiten muss, sondern dann eben auch mich mit der Person, von der ich mich getrennt habe oder die sich von mir getrennt hat, muss ich mich ja trotzdem mit einem Kind bis an mein Lebensende am Ende des Tages auseinandersetzen. Ne? Hm. So. Und bei uns war ja klar, dass das nicht so ist. Und bei uns war auch zum Beispiel von Anfang an klar, okay, ich brauche ein Support-System. Wie mache ich das, wenn ich mit dem Kind im Wochenbett alleine bin? Wie kriege ich das alles hin? Und das war schon vorher geplant und nicht aus einer spontanen Trennung raus entstanden.
Ja, also er war auch Teil der Schwangerschaft, hat dich damit begleitet. Genau. Und genau. Bei der Geburt war der da auch dabei?
Ja, ich hatte mir das vorbehalten, ob ich das möchte und wollte das situativ entscheiden. Es war dann aber ein medizinisch geplanter Kaiserschnitt und dann bist du ja in einer sehr geraden Taktung drin. Hm. Und da war erst meine Mutter dabei, um mir die Hand zu halten, weil es auch nicht so schön ist. Und dann, als das Baby rauskam, ist er dann mit dem Baby, kurz wird es ja untersucht und dann kommt es wieder zur Mutter und ab dem Zeitpunkt war er dann da.
Hm. Wie läuft das eigentlich mit der Vaterschaft ab? Muss das extra anerkannt werden oder passiert sowas automatisch?
Das passiert nur automatisch, wenn man in der Ehe ist.
Ah.
In der Ehe ist automatisch der Ehemann der Vater, rechtlich, egal ob der biologisch der Vater ist oder nicht. Dadurch, dass keine Ehe vorhanden war, gehen wir dann zum Jugendamt. Das haben wir noch in der Schwangerschaft gemacht. Und dann wird eine Vaterschaftsanerkennung gemacht, na, wo quasi der Mann erklärt, ja, er ist der Vater dieses Kindes und er nimmt das Kind mit allen Rechten und Pflichten an.
Hm.
Schon eine große Sache am Ende des Tages.
Ja, also da kommt ja dann auch Sorgerecht mit einher und halt dann Unterhalt und alles Mögliche. Genau.
Genau.
Ja.
Genau.
Wie waren so die ersten Monate mit dem Kind? Du hast schon gesagt, du hast dich ja irgendwie auch alleine dafür entschieden. Ich meine, die meiste Care-Arbeit hängt dann irgendwie auch an dir. Wie kann man sich das vorstellen? Ich fand es auch ganz spannend, in deinem Blog hast du geschrieben, dass eine Frau in Co-Elternschaft auch zum Spektrum der Solomutterschaft zählt. Liegt das auch daran, dass die Hauptverantwortung einfach bei der Mutter liegt? Oder wie würdest du das erklären?
Grundsätzlich nein. Es macht sich nicht, also die Solomutterschaft habe ich ja zusammen mit Katharina Horn irgendwann mal definiert und wir haben die Co-Elternschaft mit reingenommen, weil wir gesagt haben, eine Solomutter ist eine Frau, die sich ohne die Beteiligung eines romantischen Partners an der Elternschaft für ein Kind entscheidet. Mhm. Ja? Und da ist die Co-Mutter natürlich auch dabei. Ja, es gibt da einen Vater und das geht dann irgendwann natürlich auseinander. Ne? Eine Solomutterschaft ist eine ganz andere Elternschaft als eine Co-Elternschaft. Aber der ganze Vorbereitungsweg, der ist sehr, sehr ähnlich. Und es fangen auch ganz viele, hauptsächlich Frauen, fangen bei der Co-Elternschaft an, weil die einfach gefühlt natürlich die Simulation der heteronormativen Kleinfamilie ist. Ne? So. Also Mutter, Vater, Kind ist immer noch gegeben. Da komme ich mental leichter hin. Von Mutter, Vater, Kind in Ehe oder in Beziehung komme ich mental schneller zur Co-Elternschaft. Ne? Es ist aber gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Ne, ich hatte schon gesagt, irgendwo auf dem Land, je konservativer die Region auch ist, desto schwieriger wird es auch. Aber auch in Großstädten. Also ich meine, es ist ja auch schwierig, ich empfinde es als schwierig, zum Beispiel einen Partner zu finden. Ja. Mhm. Und ein Co-Elternteil muss ja zwar keine Partnerqualitäten haben, aber sollte auf jeden Fall genauso gut zu mir passen wie ein Partner, denn die Verbindung über das Kind ist ja da. Und die ist eng, die ersten, was ist das, 18 Jahre. Aber eine Elternschaft endet ja nicht mit 18. Also im besten Fall will ich ja auch auf der Hochzeit meines Kindes noch mal freundlich miteinander reden, ja. Oder, ne, also man ist das ganze Leben lang verbunden. Und da jemanden zu finden, der wirklich gut passt, ist gar nicht so einfach. Und dann, ganz viele Frauen fangen an mit, ich will eine 50-50-Verteilung, gehen dann auf 70-30, 80-20, mhm. Und gehen dann doch in die Solomutterschaft. Ne? Und der ganze Vorbereitungsweg ist sehr, sehr ähnlich. Die mentale Vorbereitung, die Lösung von dem ursprünglichen Plan A, der meistens Kleinfamilie ist, mit Beziehung, kann über die Co-Elternschaft zur Solomutterschaft laufen. Ne? Aber deshalb ist die Co-Mutter auch in der Solomutterschaft mit drin, laut unserer Definition.
Nee, macht ne? Sinn, ja.
Genau. Am Ende, wie gesagt, wenn dann eine 50-50-Verteilung ist, dann ist das natürlich vom Leben einer Solomutter, die ganz alleine ist in der Einelternschaft, das entscheidet sich natürlich. Hm. Ne? Der Vorbereitungsweg dahin, die Entscheidung, ich mache das jetzt alleine, ne? Die beginnt für alle als Solomutter. Ja.
Du hast gerade schon oft diese Verhältnisse angesprochen, so in Prozentzahlen. Das verändert sich wahrscheinlich aber auch, ne? Also am Anfang ist es vielleicht dann intensiver, weil das Kind irgendwie auch frisch da ist und das ist aufregend, dann wird es vielleicht teilweise auch wieder ein bisschen weniger. Also es muss sich ja irgendwie auch immer wieder eingrooven. Ich meine, das Kind hat ja irgendwann auch eine eigene Meinung. Wie hat sich das bei euch so entwickelt über die Jahre?
Also bei uns hat sich das, wir sind gestartet mit so, ja, in der Anfangszeit, das kann man gar nicht so wirklich sagen, ne? So Wochenbett und so das erste halbe Jahr, das ist dann irgendwann so ein verschwommener Klops irgendwie. Also da war der Papa schon jeden Tag, wenn er nicht arbeiten war, war er schon zumindest mal für eine Stunde hier, um mir einfach das Baby abzunehmen, damit ich einmal kurz so die nächsten 24 Stunden vorbereiten kann, ne? Und dann hatten wir ja noch diese Corona-Kindheit tatsächlich.
Ah, ja, klar.
Ne? Das war natürlich auch eine wilde Zeit, mhm. Wo manches auch einfach nicht möglich war. Ne? Und mittlerweile, wie gesagt, sind wir bei so einer 80-20-Verteilung und das liegt hauptsächlich an der Schule. Mhm. Die Schule ist ein Gerüst, in das du eingestrickt wirst und da gibt es kein Rechts und kein Links. Ne? Und wir wohnen in Berlin, ne? Aber wir wohnen in unterschiedlichen Bezirken. Und eine Reise morgens ist schon super schwierig. Ne? So durch den Berliner Frühverkehr,
ja.
Vom Süden in den Norden zu kommen, das kann schon schwierig sein. Ne? Und natürlich geht das Kind bei mir in die Schule, weil sie ja hier ihren Lebensmittelpunkt hat. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verschoben, weil ja auch die Kinder nicht mal einfach irgendwie so jetzt unter der Woche mal schnell woanders hin können. Ne? Das geht natürlich schon. Und gleichzeitig, ne, ist dann dieses Gerüst so drauf. Und genau, mittlerweile haben wir so eine 80-20-Verteilung ungefähr. Je nachdem, bei uns ist es auch dadurch, durch den Beruf als Flugbegleiter, den der Papa ja auch hat, ist bei uns auch nicht jeder, also jeder Monat ist anders. Ne? Wir müssen das immer wieder neu verhandeln anhand der Flugpläne. Mhm. Also das ist auch nicht so, nicht ganz vergleichbar mit jemandem, der einen 9-to-5-Job hat am Ende des Tages.
Verstehe.
Ne? So. Ja, und Kinder dürfen ja auch eine Meinung haben. Ne? Und Kinder haben überraschend viel Meinung und irgendwann sind die dann halt auch, nee, aber heute will ich zu Freundin A und dann will ich zu Freundin B und dann habe ich hier den Kurs und dann mache ich das und dann noch das. Und dann haben die sehr eng getaktete Tage, wo rechts und links auch gar nicht so viel möglich ist. Hm. Ne?
Ja, ja, voll. So. Ne? Wann kam denn der Zeitpunkt, wo ihr das auch offen kommuniziert habt, eurer Tochter gegenüber? Weil ich finde das auch so einen spannenden Moment. Wie verpackt man das? Wird das überhaupt großartig verpackt? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also dadurch, dass sich die Co-Elternschaft ja gar nicht so sehr unterscheidet, nur eben, dass bei uns der Papa nicht in der Wohnung wohnt, sie kannte das Wort von Anfang an, ne, so. Vielleicht mit eins nicht, aber wir haben das immer so genutzt. Und ich habe ihr das auch so ab vier, fünf, auch immer so erzählt, dass das unsere Elternschaft ist. Und für sie ist das überhaupt nichts Schlimmes oder irgendwie Mangelhaftes, weil sie kennt das ja gar nicht anders. Hm. Ne? Sondern für sie ist das, wenn ich jetzt das so sage, so hey, wie wäre es denn, wenn wir mit dem Papa zusammenziehen? Dann sagt sie so, oh Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil sie das gar nicht kennt, ne? Ja. Weil sie ja auch nicht, also dieses, dass Kinder hin und her reisen zwischen zwei Elternteilen, kennen wir ja eigentlich nur aus dem Trennungskontext, ne? Da findet irgendwann eine Trennung statt und je älter das Kind ist, umso schlimmer ist es für das Kind, mhm. Ja? Weil sich natürlich das Leben auf einmal komplett ändert, ne? Das haben die Co-Kinder ja aber gar nicht. Sondern die sind ja von Anfang an in dieser Trennungssituation und für die ist das nicht mangelbehaftet, ne? Sondern für die ist das eher so, ja, ich habe halt zwei Zimmer und ich habe da einen Lebensmittelpunkt und da einen Lebensmittelpunkt und da habe ich FreundInnen und da habe ich FreundInnen. Also die kennen das nicht anders, die gehen da ganz flexibel ran.
Hm. Ne? Und ja. MitschülerInnen, sind die da manchmal so, oh, du hast immer ein komisches Konzept zu Hause oder ist das da auch gar kein Thema?
Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört, dass da irgendwie, also manchmal sind so Kinder, sind dann bei uns und wo ist der Papa? Und dann sagen wir, nur, der wohnt woanders.
Ja, aber ist ja auch nichts Besonderes dann.
Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Muss man jetzt aber auch dazu sagen, ne? In Berlin lebt jedes fünfte Kind, glaube ich, in einer getrennten Familie. Also diese Idee, dass es nur Mutter, Vater, Kind gibt, das ist ja auch ein bisschen überholt mittlerweile. Ne? Also das ist ja gar nicht die Realität, dass nur da Kinder stattfinden, sondern ganz, ganz viele Kinder leben in getrennten Haushalten. Ne? Von daher ist es gar nicht so, so spektakulär. Und mittlerweile kennen die Kinder das auch. Und es ist dann eher so, dass mein Kind dann andere Kinder zum Beispiel begleitet. Ne? Wir hatten jetzt gerade eine Trennung. Und da hat sie das so ein bisschen begleitet und hat gesagt, ach, guck mal, bei uns ist das so und so und es ist gar nicht so schlimm und ne, so. Aber es ist für die Kinder nichts Besonderes. Ne? Wenn jetzt natürlich so in so einer Co-Elternschaft mit Onkelfunktion, die der Vater nicht so viel da ist oder auch die Mutter, aber die Tantenfunktion, statistisch brauchen wir darüber nicht zu reden, das gibt es de facto, gibt es das nicht, ja. So. Wenn der Vater sehr, sehr wenig da ist, dann muss das natürlich besser verbalisiert und nochmal ausformuliert werden, damit das Kind nicht das Gefühl hat, der mag mich gar nicht, warum ist der denn nicht hier? Ne? So genau wie bei der Solomutterschaft dem Kind sehr intensiv erklärt wird, dass es eben einfach keinen Vater hat, sondern nur mit Hilfe eines Spenders oder altersgerecht, kann man dann auch sagen, ein Mann, der mir geholfen hat zum Beispiel. Ne, so. Aber da muss das natürlich intensiver begleitet werden, dass für das Kind kein Mangel entsteht. Ne? Also solange man für das Kind eine schöne Geschichte hat, und was ist denn, also meine Geschichte ist zum Beispiel, ich habe mir dich so, so dolle gewünscht und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Partner und dann habe ich den Papa kennengelernt und wir haben zusammen beschlossen, wir möchten gerne ein Kind haben und haben uns da gut drauf vorbereitet und haben dich bekommen und lieben dich beide und du bist unser absolutes Wunschkind. Das ist doch eine total schöne Geschichte. Ne? So, wenn man eine schöne Geschichte erzählen kann, dann ist es gut.
Total. Und wenn eine Geschichte ein Happy End hat, ist es natürlich auch umso schöner. Das passiert aber natürlich auch nicht immer. Was passiert denn oder was ist, wenn sich ein Co-Elternteil dann doch irgendwie dagegen entscheidet? Wie oft kommt denn sowas vor?
Also es gibt natürlich strittige und hochstrittige Co-Elternschaften. Ich könnte dir jetzt gar keinen Prozentsatz sagen, aber er ist auf jeden Fall kleiner, weil du ja im besten Fall eine gute Vorbereitung hast. Ne? Und dann sind über ganz viele Themen gesprochen worden, über die zum Beispiel ein romantisches Paar vielleicht gar nicht spricht oder erst nach der Geburt in die Situation kommt, ach so, impfen wir das Kind eigentlich? Und zack, puff, ist der größte Streit da, weil keine Person sich vorher Gedanken gemacht hat, machen wir das eigentlich oder nicht? Ne? So, da haben die Co-Eltern schon auch einen Vorsprung, weil die meistens besser sich auseinandergesetzt haben. Ne? Es gibt Situationen, wo das nicht funktioniert, wenn zum Beispiel sich nicht lange genug kennengelernt wurde. Denn wenn eine Person eine Persona vorspielt, das kann man halt nur so und so lange auch aufrechterhalten. Ne? Wenn ich irgendeinen Hintergrund habe, so eine Hidden Agenda, irgendwelche Absichten, die ich verheimlichen will, je besser ich die andere Person kenne, je öfter ich die sehe, umso schwieriger ist das natürlich auch, sowas aufrechtzuerhalten. Ne? So, also entweder nicht lange genug kennengelernt oder nicht intensiv miteinander auseinandergesetzt. Ne? So dieses, ja, das gucken wir dann mal, wenn es soweit ist, würde ich in der Co-Elternschaft nicht riskieren, sondern vorher besprechen. Ne? Und es wird schneller strittig, wenn mehr als zwei Elternteile beteiligt sind. Ne? Also zum Beispiel eine Co-Mutter mit einem schwulen Paar oder andersrum. Ja? Und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass es immer schwieriger wird, alle Meinungen und Situationen unter einen Hut zu bringen, je mehr erwachsene Personen beteiligt sind.
Klar.
Das ist halt einfach so. Ne? Und wenn es dann vier Elternteile wird, dann kann es auch schwierig sein, ne? Zwei Paare gegeneinander dann irgendwann. Das ist tatsächlich, das passiert öfter mal. Ne? So. Tendenziell würde ich aber die Quote der schiefgegangenen Co-Elternschaften als auf jeden Fall deutlich geringer bewerten als die Trennung von romantischen Paaren. So, weil da ist ja so die Quote bei 50% ungefähr und bei Co-Elternschaften ist das deutlich weniger.
Ja, okay. Ja. Jennifer, zum Abschluss vielleicht nochmal zusammenfassend oder die Frage, was sind denn konkrete Vorteile einer Co-Elternschaft, die du für dich vielleicht auch erst im Nachhinein herauskristallisiert hast?
Ein großer Vorteil und gleichzeitig auch eine Herausforderung ist natürlich, dass du dich mit einer anderen Person nur auf der Elternebene triffst. Ne? So, du hast wenig emotionale Ausbrüche. Ne, wenn die Elternebene gut funktioniert, die romantische Partnerschaft mit einem Kind bringt ja immer grundsätzlich diese romantische Ebene. Und wenn die irgendwie schief ist oder sowas, dann wird es halt schnell auf der Elternebene auch schwierig. Vielleicht, ja. Das hast du halt bei einer Co-Elternschaft ganz selten. Ne? Da ist in einer Freundschaft einfach die Emotionen nicht so hoch ausschlagen. Na, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Vorteil, wenn das dann alle gut schaffen, auf dieser Ebene, auf der Elternschaftsebene zu bleiben, das scheint mir auf jeden Fall einfacher zu sein. So, ne? Ich kann es natürlich jetzt nicht mit persönlicher Erfahrung vergleichen, aber mir scheint es bei uns auf jeden Fall entspannter zu sein, was das angeht. Hm. Ne? Und als Co-Mutter jetzt, aus meiner Perspektive, hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, dass das Kind mal nicht da ist. Ne? Und das kann natürlich auch sehr, sehr viel Erleichterung bringen. Weil wir alle lieben unsere Kinder. Und wenn sie dann mal 2 Tage nicht da sind und ich einfach entspannt in meiner Wohnung sein kann, ohne dass jemand irgendwelche Services von mir verlangt, ja, so, sei es Essen oder Bespaßung oder irgendwas, sondern einfach mal Ruhe einkehrt, das ist für mich ein Riesenvorteil.
Hm. So, ne? Hattest du zwischenzeitlich mal einen Moment, wo das Gefühl aufgekommen ist, gescheitert zu sein, weil dieses klassische Bild von Familien nicht geklappt hat? Oder und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Also ich hatte dieses Gefühl vom Gescheitertsein auf jeden Fall vor der Co-Elternschaft. Ne? Für mich war das so, bei mir war das mit 30. Ich hatte schon, also ich wollte schon immer ein Kind haben. Und so 30 war für mich so der Zeitpunkt, wo in meinem Kopf ich dachte, okay, da bin ich erwachsen und da ist dann alles da. Und als ich dann Bilanz gezogen habe, war halt alles das, was ich mir vorgestellt hatte. Der Ehemann, 1,4 Kinder, das Haus, der Hund, war halt alles nicht da. So, und das war für mich ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, ich habe versagt. So, ja. Und mich da dann wieder rauszuwühlen, es hat ein paar Jahre gedauert, tatsächlich. Ne, so. Ich habe aber auch da schon beschlossen, ich mache das alleine. Ne? So. Oder das habe ich schon früher, ich habe das, glaube ich, schon mit Mitte 20 habe ich das schon so die ersten Male gesagt, dass wenn ich keinen Partner finde, dann mache ich das alleine. Ja, und mit 30 habe ich das dann beschlossen, dass ich das auf jeden Fall alleine mache, wenn es nicht klappt mit einem Partner. Ich habe mich dann aber nicht getraut. Mhm. So. Ne? Und es braucht ja auch finanzielle Vorbereitung. Ne? Finanzen sind ganz wichtiges Thema, die ich immer sehr hochhalte und auch sage, so den Frauen hauptsächlich, dass sie sich gut vorbereiten sollen finanziell und das so machen sollen, dass sie es auch ohne Co-Vater könnten. Hm. Ne? So, weil im Falle einer strittigen Situation, einer getrennten Elternschaft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass das Kind bei der Mutter landet und dann ist das schade, wenn das mich dann finanziell trifft.
Ne? Ja, die letzte Frage ist ziemlich, was heißt provokant, aber glaubst du, Co-Elternschaft ist die Zukunft?
Also ich glaube, dass Co-Elternschaft eine sehr gute Alternative ist. Ja? Ich finde, eine heteronormative Kleinfamilie, so sie denn gut funktioniert und alle Beteiligten damit zufrieden sind, das ist ein wunderbarer Weg. Der wird auch nie abgeschafft werden, warum auch. Ne? So. Die Co-Elternschaft ist aber eine sehr valide Alternative und ich würde mir wünschen, dass gerade junge Frauen, junge Männer auch, aber junge Frauen noch mal ein bisschen mehr, einfach dieses Konzept kennen würden und wissen, okay, wenn Plan A nicht klappt, dann steht Plan B oder Plan C, die Solomutterschaft, stehen schon bereit und die sind auch gut. Die sind genauso gut, die sind anders. Und gleichzeitig wären das für mich Alternativen. Weil wenn ich Alternativen habe, dann muss ich auch nicht so viele Kompromisse vielleicht eingehen. Na? So, sondern kann mich einfach, wir haben schon drüber gesprochen, freier entscheiden, wo möchte ich denn hingehen? Was möchte ich denn gerne? Na?
Absolut. Jennifer, vielen, vielen Dank für die ganzen Impulse und dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich fand es super spannend. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen und auch über das Thema erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Also ich habe, mein Blog ist mittlerweile ein Infoportal, das sich Planning Matilda nennt und Planning Matilda kann man gut googeln. Man kann meinen Namen gut googeln und ich glaube, ich bin gut zu finden.
Ja, sehr gut. Hast du zum Abschluss vielleicht noch Tipps zur Vernetzung? Also was kommt dir da vielleicht in den Kopf, falls andere sich mit anderen connecten wollen?
Also ich biete regelmäßig Vernetzungstreffen an, jeden Monat für verschiedene Konstellationen, nur für Frauen, gemischte Treffen und für Personen, die in einer romantischen Beziehung sind und sich außerhalb dieser den Kinderwunsch erfüllen möchten, weil da nochmal verschiedene andere Sachen wichtig sind. Mhm. Auch die gibt es auf meiner Website. Es gibt aber auch Stammtische mittlerweile, die findet man auch auf verschiedenen Websites und da kann man sich gut connecten. Vernetzung ist auch super wichtig, ne? Wenn Voll. Ich eine Peer Group habe, wo Personen mir Input geben können und vielleicht nochmal andere Herangehensweisen haben, dann kann das sehr, sehr wertvoll sein.
Absolut. Ja, sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.